Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Mit Katja Weber. Wie schön, dass ihr auch Bock habt, euch die Diskussion nach dem Vortrag von Professor Hartmut Rosa anzuhören. Seinen Vortrag mit dem Titel Resonanz, eine Soziologie des guten Lebens, hat Rosa am 27. Februar 2017 auf Einladung der Böll-Stiftung in Berlin gehalten. Wir haben ihn am 16. Juli im Hörsaal gesendet. Darin entwirft der Soziologieprofessor zunächst seine Beschleunigungstheorie und erläutert dann, was dieser steten Steigerungslogik entgegenzusetzen sei.
Wie leben wir?
Wir leben in einem strukturellen System, das nur durch Steigerung sich erhalten kann. Auch politische Macht wird stabilisiert über Steigerungsversprechen. Wählen Sie uns, dann gibt es von irgendwas mehr. Ja, mehr Jobs oder mehr Krankenhäuser oder mehr Kindergartenplätze oder mehr Einkommen oder mehr Sicherheit. Handle jederzeit so, dass deine Weltreichweite größer wird. Resonanz ist mein Gegenbegriff für ein Weltverhältnis, das sich nicht auf Steigerung, nicht auf Reichweitenvergrößerung gerichtet ist, sondern auf eine andere Art des in der Weltseins. Die Frage ist, was liegt am Grund ihrer Existenz?
Wie wollen wir in der Welt sein? Was liegt am Grund unserer Existenz? Auch darum geht es in der Diskussion mit dem Publikum, die nach Rosas Vortrag folgte. Moderiert wurde die Diskussion von Peter Siller, der die Inlandsabteilung der Böll-Stiftung leitet.
Habe ich das richtig verstanden, dass Beschleunigung im Sinne von Weltzugänglichmachung gar kein Problem ist, soweit wir diese zugängliche Welt dann auch tatsächlich sie uns tatsächlich auch anverwandeln? Also das scheint ja irgendwie noch gar nicht das Problem zu sein, dass du mit dem Fahrrad an den Baggersee konntest, hatte ja den Effekt, dass du dann in den Baggersee häufig doch gehüpft bist.
Ja, manchmal auch gefallen, aber ja. Das würde ich wirklich sagen. Also ich habe tatsächlich gerade mir überlegt, dass eigentlich, also Weltreichweite zu haben, ist nicht per se ein Problem. Ne? Aber wenn sozusagen der Zwang, Weltreichweite auszudehnen, was sich auch übersetzt in den Zwang, sozusagen meine Ressourcenbasis zu vermehren. Also wenn ich meine Weltreichweite nicht vermehre, dann habe ich möglicherweise in der nahen Zukunft gar keine Chance mehr, Resonanz zu gewinnen. Also nur wenn sich das sozusagen verselbstständigt, so dass ich dann, also mein Lieblingsbeispiel dafür ist, wenn ich irgendwie früher mir sozusagen eine Musik aneigne, haben wir früher so gemacht, dass man eine Platte gekauft hat, für die man lange gespart hat. Und die hat mich dann angesprochen, manchmal auch nicht, aber die Chance war ziemlich gut. Und jetzt habe ich meine Weltreichweite gigantisch vermehrt, weil ich 9 Millionen Spotify-Titel habe. Und es muss nicht so sein, dass ich dann gar kein Resonanzerlebnis mehr habe oder keine Resonanzerfahrungsmöglichkeit. Aber die Gefahr besteht natürlich, dass ich durch den Zwang, meine Kraft auf die Vergrößerung zu konzentrieren, mit den erreichbaren Weltausschnitten nicht mehr in Resonanz trete. Und dabei übrigens auch, um die Weltreichweitenvergrößerung zu realisieren, Resonanzfeindlichkeit habitualisiere und dispositionalisiere, dass ich zum Beispiel sage, also ich kann mich jetzt echt nicht um die Flüchtlinge kümmern und es stimmt schon, dass Fliegen scheiße ist, aber ich muss jetzt unbedingt nach Shanghai oder New York, weil das ist so eine wahnsinnig wichtige Konferenz. Da sehe ich wirklich sozusagen, wie ich, um diese Weltreichweite zu realisieren, resonanztaub werde gegenüber ganz vielen Achsen, die eigentlich wichtig wären.
Das heißt, das Petitum ist eigentlich so viel Option zu schaffen, wie man Anverwandlungsmöglichkeiten hat. Ich gehe jetzt mal von dieser Diagnose weg. Wer das Buch noch nicht gelesen hat, das ist schon 10 Jahre alt, aber
das
immer noch. Genau, das Beschleunigungsbuch. Sondern komm jetzt mal, das könnte man sich eigentlich sogar noch mal angucken, auf diese 3 Achsen zu sprechen und der Resonanz. Die Frage, die mich da am meisten umtreibt, ist, wenn du sagst, naja, selbst Camus sagt, die Welt da draußen schweigt und alles ist entfremdet. Ich meine, müsste man sich nicht eigentlich philosophisch doch noch mal etwas intensiver auf den Punkt einlassen, dass es tatsächlich eine Erfahrung gibt, dass möglicherweise Dinge nicht in dem sind, empathisch mit mir sind, wie ich mit den Dingen. Und dass möglicherweise ich mir zwar einen Gott wünschen kann, er mir aber als Subjekt nicht begegnet. Das ist sicher empirisch sehr unterschiedlich im Raum. Was ja einen Philosophen wie Emmanuel Levinas dazu führt, es sehr stark auf Intersubjektivität zwischen Menschen zu beziehen. Mhm. Eigentlich ist der andere Mensch der Resonanzraum, durch den sich dann auch Kunst, Geschichte, vielleicht sogar Religion erklärt. Ich versuche das nur mal kurz stark zu machen, um mal eine ganz andere Platte kurz aufzulegen. Muss man das nicht eigentlich ernst nehmen als moderne Erfahrung, dass wir in diesen, ja, wie soll ich das sagen, in diese religiöse Musikalität nicht mehr so ohne weiteres zurückfinden und das deshalb mehr auf Intersubjektivität radikalisieren müssten?
Also die Frage ist echt wichtig. Ich habe gerade so eine Reply auf 13 Kritiken geschrieben und da habe ich geschrieben, diese Frage scheint mir die schwierigste und die spannendste zu sein. Ne? Also weil natürlich
gut, dass ich sie gestellt habe.
Ja, also weil halt, wenn man dann sagen kann, ja, aber wenn die Resonanz mit einem Stein, dann änderst du dich vielleicht und hast wunderbar was für Empfindungen, aber der Stein bleibt ein Stein, ja, das ist dem völlig egal, was du tust. Also im Sinne, wo du sagst, also es sind nicht die einzig resonanten Wesen Menschen. Und da würde ich sagen, ja, es ist natürlich ein Spezifikum unserer modernen Welterfahrung, da würde ich dir recht geben. Aber die Frage ist es, ob das nicht ein Hoch, also das ist nicht voraussetzungslos und auch nicht alternativlos. Es ist genau das Kennzeichen der Moderne, dass wir in unserem wissenschaftlich-rationalen Weltverhältnis eigentlich in einem toten Universum leben. Ja, das einzig Resonanzfähige, das einzig Fühlende und Handelnde sind wir. Und ansonsten gibt es dann auch tote Materie. Das ist aber nicht selbstverständlich. Ich meine, der Witz ist, dass wir es noch nicht mal, dass wir es in der Moderne ja noch nicht mal konsequent durchhalten. Weil wir natürlich diese poetische Gegenseite immer haben, schläft ein Lied in allen Dingen oder Rilke, ich will immer warnen und wehren, bleibt fern, die Dinge singen höre ich so gern. Ihr rührt sie an, sie werden starr und stumm. Das ist sozusagen dieses Argument. Aber eigentlich kann die Flasche gar nicht mit mir resonieren. Also, sie werden starr und stumm, ihr bringt mir alle die Dinge um. Und dann gehen wir ins Museum in der Hoffnung, dass da irgendwie ein Bild doch zu mir spricht. Oder die Flasche, die dann plötzlich da im Museum steht. Also wir haben, besonders in der Ästhetisierung, wo wir dann verlangen, dass sogar das Badezimmer noch uns anspricht, uns was zu sagen hat. In unserem Alltagsverhältnis nehmen wir eine andere Perspektive zur Welt ein und wir haben auch eine andere Erfahrung. Und ich meine, letzten Endes führt halt wirklich in die Frage, was können wir wirklich mit wissenschaftlichen Mitteln über die Natur der Welt sagen? Und da ist halt dummerweise die Sachlage nicht so einfach, wie sie jetzt in deiner Diagnose scheint. Ja, weil nämlich die Physik sagt, wir haben kein, also schon Raum und Zeit, das sagt die Physik wirklich, da musst du nicht Esoteriker dafür sein, ja, sind extrem schwierige Begriffe, die sind relativ und vermutlich nur der menschlichen Erfahrung, also da kommt, nähert sie sich wieder Kant an und da kommt sie auf sowas wie String, zumindest sagt die, da brauchst du auch nicht Stringtheorie dafür, obwohl die Stringtheorie eine schöne Resonanztheorie ist, aber die Physik sagt eigentlich, es gibt jedenfalls nicht ein beobachterunabhängiges Universum, so wie wir es uns bisher gedacht haben. Und Latour und Descolas sagen natürlich, das ist das Problem der Moderne. Teil unseres Dilemmas ist, dass wir das ganze Universum für tot erklären. Bis zur Renaissance gab es die Idee sozusagen, dass Dinge sprechen, dass Hunde verantwortlich gemacht werden, dass Dämonen in uns sind. Kann man alles sagen, ja, alles Aberglaube und Unsinn. Aber New Materialisms, Karen Barrard zum Beispiel, ne, das ist halt eine Physikerin und Feministin und Wissenschaftstheoretikerin, die hat diese Idee, Meeting the Universe Halfway, die sagt, genau in der Konzeptualisierung zu dem Ding da draußen müssen wir unsere Beziehung ändern und meine Antwort auf dich ist eigentlich eine agnostische. Ich weiß nicht, was der Stein macht und was der Berg macht. Aber es wahrscheinlich gibt es den Stein und den Berg, schon Berg gibt es gar nicht. Was soll denn ein Berg sein? Irgendwie eine Konfiguration von Atomen oder sowas. Es geht also um die Frage, in was für eine Art von Beziehung trete ich zu dem Berg? Und darauf kommt es jetzt genau an. Lebe ich in einem toten, schweigenden Universum oder in einem responsiven? Und da bin ich dafür, dass wir ein responsives realisieren.
Aber das heißt ja, dass du den Berg oder den Stein irgendwie als Subjekt einsetzt, wie den Menschen in gewisser Weise auch. Ich meine, dass der Vulkan oder die Gezeiten, dass wir nicht nur die beeinflussen, sondern die uns, das steht, glaube ich, außer Frage. Aber das ist ja noch kein wechselseitiges Antwortverhältnis. Also sich gegenseitig beeinflussen heißt ja noch nicht sich gegenseitig antworten. Das interessiert mich einfach.
Ja, klar. Also ich meine, ich finde das auch schwierig. Also an der Stelle kommt man irgendwie ins Stottern. Aber Charles Taylor zum Beispiel, der ursprünglich mal mein Guru war und inzwischen der völlig auf die Resonanztheorie abfährt, was ich irgendwie ganz super finde, hat irgendwie gerade versucht nachzuzeichnen, wie eigentlich, ihn hat ja schon immer die Romantik sozusagen interessiert. Und er sagt, die romantische, und das fand ich ehrlich gesagt jetzt richtig cool, er sagt, die romantische Konzeption von Natur ist eben nicht mehr so wie die alte, wo die Menschen dachten, die Natur ist irgendwie das Buch Gottes, das wir nur verstehen müssen, sondern also Natura Naturans sozusagen, die antwortet uns schon, also das, was Natur ist, mindestens, ich glaube, wir können uns, also die Frage, es gibt eine interessante Parallele an der Stelle zwischen der Romantik und Karen Barrard, die eben sagen, doch, also Karen Barrard schreibt einen auf, finde ich wirklich interessant, weil die jetzt nicht eher aus der ESO-Szene oder sowas kommt, die schreibt, Matter yearns, sighs, desires, ja, diese Dinge da draußen, die sind so, als würden sie, und ich zucke da auch ein bisschen zurück, aber letzten Endes würde ich sagen, die Frage ist, wie wir die Dinge behandeln. Ja, behandle ich sie, erfahre und behandle ich sie als ein antwortendes Gegenüber oder als ein stummes Instrument meiner Weltreichweitenvergrößerung. Und da glaube ich schon, gerade wenn du an die ökologische Frage denkst, und ich finde eben auch, wenn du sowas wie die politischen Fragen und die Flüchtlingsfragen denkst, da haben wir, glaube ich, wirklich, man kann, glaube ich, sehen, dass wir in allen Dimensionen unseres Lebens gezwungenermaßen auf eine Verdinglichungsperspektive umschalten. Ich finde wirklich, das ist kein Zufall, dass wir die Idee haben, die dominanten politischen Bilder sind, lass uns eine Mauer bauen, lass uns einen Zaun bauen, lass uns lass uns wieder aufrüsten, um uns das Fremde, das Andrängende, das Andere vom Hals zu halten.
Aber letzte Frage dazu, wie fremd ist dann tatsächlich im Sinne von einer überraschenden Antwort sozusagen die Dinge und die Natur jenseits der Menschen? Komm mal auf dieses Metronom-Beispiel, das ist ja total interessant. Ich meine, könnte man das nicht eigentlich auch umdrehen und sagen, die Metronome führen deshalb sehr schnell zum Gleichklang, weil sie nämlich anders als der Dialog zwischen Menschen, vielleicht auch der Dialog zwischen Lebewesen, eben auf einem physikalischen Prozess beruhen, der in gewisser Weise zum identitären Gleichklang neigt, weil da als Subjekte eingesetzt werden, wer gar keine Subjekte sind. Verstehst? Wenn ich jetzt mit dir rede, das ist ja, dann würde ich auch sagen, die Resonanz ist eigentlich, dass ich nicht weiß, was vom unverfügbaren anderen, in dem Fall du, kommt. Also ja. Es ist immer dieses überraschende Moment. Das Metronom-Beispiel ist null überraschend. Ja. Warum? Möglicherweise, weil sie gar keine Subjekte sind. Das finde ich viel lustig. Das hat mit Soziologie gar nichts zu tun, aber mit Philosophie hat es jedenfalls viel zu tun.
Das ist mir ja auch wichtig. Ich finde das wirklich wichtig. Und eigentlich, man soll sich damit auch nicht so leicht machen. Und vielleicht ist ja auch alles ein großer Quatsch. Also ich meine, wenn man es ernst nimmt, immer Resonanzgedanken, kann das halt auch das Ergebnis sein. Ich habe die Metronome aber nicht eingeführt, weil ich sagen wollte, die sind Subjekte, sondern ich habe die nur eingeführt, weil ich sagen wollte, mir ist Resonanz mehr als ein Metaphernbegriff, weil es um eine bestimmte Form von Beziehung geht. Ja. Ja, und die habe ich dann damit versucht zu etablieren. Jetzt sagst du, das ist schon interessant. Da hast du nämlich auch recht. Die Differenz, also ich würde dir da zustimmen, die Differenz ist, dass das Metronom sozusagen genau eine Stimme hat. Ja, das hat schon eine Eigenfrequenz. Und übrigens siehst du das auch, dass die nicht aufgegeben und verloren wird, siehst du daran, dass in dem Moment, wo ich dann irgendwie diese Konstruktion störe, also den Resonanzraum, oder das eine Metronom ein bisschen manipuliere, für eine hundertstel Sekunde anhalte, die sofort wieder auseinander sind. Ja, die schlagen weiterhin in ihre eigene Frequenz. Das Problem bei uns beiden ist, dass wir eben nicht nur diese eine Frequenz haben, ja, sondern wir sind sozusagen aufgespannt, wir sind sowas wie statt Metronom ein Klavier oder so. Ja, das in ganz vielen verschiedenen Tonarten und Tonlagen spielen und klingen kann und deshalb jede Menge überraschende Wechselwirkungen herstellen. Das ändert aber, glaube ich, nichts daran zu sagen, die Art der Beziehung ist durch die 5 Merkmale definiert, wie ich es versucht habe darzulegen.
Noch eine allerletzte Frage, weil von meiner Seite jetzt, weil ja bald Wahlen sind und wir alle ja auch so ein bisschen politisch diskutieren sollten. Was mir in deinem Buch sehr nachhaltig in Erinnerung ist, positiv, ist deine Ausführung zu Bildung und Schule, weil du sagst, eigentlich ist die Schule ein entscheidender Resonanzraum, also Schule jetzt mal als auch weit gefasst als Bildungsinstitution, in dem sich diese Frage von Resonanz, von Weltaneignung und Weltverwandlung entscheidet. Ja. Um mal jetzt von dieser Sozialtransfer- und Grundeinkommensfrage vielleicht mal ein bisschen wegzukommen, was folgt denn da politisch draus? Oder was müssen wir denn da tun? Weil das ist meine Wahrnehmung genau auch. Es entscheidet sich eigentlich schon mit 6, ob du jetzt musikalisch bist oder nicht, sogar mit 3. Ja. Ich sehe es bei meinen Kindern, was da für unglaubliche soziale Wegegabelung zu einem frühen Zeitpunkt getroffen werden, auch mit Blick auf die Kategorie der Resonanz. Was machen wir denn da?
Also ich habe ja irgendwie grundsätzlich die Hoffnung, dass durch ein neues Verständnis von Leben und von Welt und von Gesellschaft und auch von Bildung ein erster Schlüssel gefunden wird, wie man Dinge anders machen kann. Weil ich finde, gerade im Bildungswesen, und das hat sich wirklich nochmal radikalisiert, die Idee, dass es da um verfügbar machen geht, nämlich um Kompetenzen erwerben. Ich finde das eigentlich ganz interessant. Es gibt 2 Bildungsvorstellungen, von denen ich glaube, die sind beide falsch. Die eine ist irgendwie die momentan eigentlich dominant ist, wo die Idee heißt, du musst Kompetenzen erwerben, eigentlich um deine Weltreichweite systematisch zu vergrößern und zu nützen. Also du musst Englisch lernen, damit dir die englische Welt verfügbar ist. Du musst die Geschichte Daten und so lernen, damit dir die Geschichte verfügbar ist. Du musst die physikalischen Formeln lernen, damit du das Wissen und Können dann auch über alles mögliche andere hast. Ganz abgesehen davon, dass du Abitur brauchst, damit dir die Welt der Uni und alle möglichen anderen Dinge offen steht. Also Bildung wird sozusagen als Kompetenzaneignung verstanden, was eigentlich sowas wie, was im wahrsten Sinne des Wortes Weltreichweite ist. Und dagegen laufen Bildungswissenschaftler Sturm, die sagen, nee, eigentlich ist Bildung ein Subjektformationsprozess. Ja, du musst das Subjekt, deinen Charakter, das Subjekt heranbilden. Das ist dann sozusagen Subjektbildung. Und ich würde sagen, wir brauchen einen neuen Bildungsbegriff, der sagt, es ist eine Weltbeziehungsbildung. Ja, es ist nicht einfach Kompetenzen im Sinne von Weltreichweite, es ist nicht einfach Subjekt im Sinne eines ausgebildeten oder formierten Charakters, sondern es ist die Fähigkeit, sich Welt so anzuverwandeln, dass sie zu sprechen beginnt. Und ich glaube, das kann man wirklich sehen. Der Sinn von Fächern in der Schule ist, dass wir plötzlich einen Sinn gewinnen, dass uns zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel dafür sind Gedichte, weil man da gut Kompetenz von Resonanz unterscheiden kann. Kompetenz in Lyrik, ja, was schon spezifisch genug ist, habe ich, wenn ich Versform, Reimschema, Strophenform, Epoche, rhetorische Figuren, Topoi und sowas identifizieren kann. Dann bin ich kompetent, ich kann 20 Seiten schreiben. Aber Resonanz habe ich, wenn dieses Gedicht, egal welches es ist, plötzlich zu mir zu sprechen beginnt. Wenn ich damit eine Erfahrung in irgendeinem Sinne mache, dann ist sozusagen Deutschunterricht resonant geworden. Das gilt natürlich auch für Romane, wenn es jetzt um Deutsch geht. Der Witz ist aber, das gilt für jedes Fach. Ja, Geschichte ist für mich zu Resonanzfeld geworden, wenn mir das plötzlich was sagt. Die Weimarer Republik oder die Griechen oder die Ägypter. Und auch die Physik. Ja, wenn mir plötzlich diese physikalischen Phänomene, das Universum oder das Schwarze Loch oder das Quantenphänomen, wenn das für mich zu sprechen beginnt, und das geht sogar für die Musik und den Sport und den Religion. Und das Entscheidende ist eigentlich, dass Bildungsinstitutionen so funktionieren, dass es für die Gewinner, für die Bildungsbürgerlichen, Vorgeprägten, zu einem großen Resonanzfeld wird. Ja, inzwischen sind so die Mädchen die größeren Gewinner als die Jungs in der Hinsicht. Die sagen dann, die kommen vielleicht wirklich mit leuchtenden Augen aus der Schule und sagen, boah, das war voll cool heute. Ja, wir haben irgendwie Gedichte interpretiert und ich weiß nicht was. Noch und es war auch in der Theater-AG schön und dann spiele ich noch im Orchester. Und für die Bildungsverlierer sozusagen wird die Schule zu einer einzigen Entfremdungszone. Das sagt mir alles nichts. Also nichts davon sozusagen. Und übrigens auch die Lehrenden nicht und die Klassenkameraden nicht. Das heißt, ich finde, was wir also brauchen, ist einen Sinn dafür, wie wir Bildungsinstitutionen so umbauen, dass sie sozusagen Resonanzbeziehungen zur Welt ermöglichen, ohne Verdinglichungsbeziehungen zu anderen sozialen Gruppen oder Ressourcen oder überhaupt zur Welt gleichzeitig zu realisieren und ohne soziale Unterschiede zu reproduzieren. Wie man Schule zu einem Resonanzfeld macht, darüber gibt es jede Menge an Überlegungen und Ideen, aber das kann man, da würde ich jetzt sagen, wenn ich dir jetzt mit der Blaupause komme und sage, es sind 7 Punkte, dann hätte ich Resonanz selber verfügbar gemacht und das darf ich nicht, also lasse ich es lieber.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Nun wurden Fragen aus dem Publikum gestellt und gesammelt. Zuerst kam diese hier.
Wenn ich die resonante Erfahrung richtig verstanden habe, dann ist ja die reine Resonanz sowas wie ein Tiersein. Ja? Und der Gegenentwurf dazu wäre dann sowas wie eine Reflexion, also ein in Bezug zum eigenen Ich setzen. Also es scheint, dass Ich und Resonanz sich gegenteilig zueinander zu verhalten. Also je größer das Ich, desto weniger Resonanz und je mehr Resonanz, desto weniger Ich. Aber also beide Extreme können ja nicht das Ziel sein. Also man kann nicht eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben oder halt ein Tier sein. Aber jetzt ist die Frage, wie setzt man das im Verhältnis zueinander? Also wie viel Ich und wie viel Resonanz braucht man denn?
Also die Frage ist gut, finde ich, aber ich glaube nicht, dass wir, das sollte auch nicht mein Ziel sein, zu sagen, wir müssen irgendwie wieder wie Tiere oder wie Kinder werden, weil meine These ja ist, eine Resonanzbeziehung bedeutet, dass zwei Seiten miteinander in eine Beziehung treten, die beide mit eigener Stimme sprechen und das Reflexionsvermögen gehört natürlich zu dieser eigenen Stimme dazu für Menschen. Also ich meine, es ist schon so, dass Resonanzerfahrungen immer auch leibliche Erfahrungen sind und manchmal sogar vielleicht nur leibliche Erfahrungen, ne? Also kommunizierende Leiber, in der Phänomenologie ist das stark ausgearbeitet, das stimmt schon, in der Art, wie wir zueinander stehen und uns in die Augen blicken, da ist schon ein Moment von Resonanz drin. Aber für menschliche Wesen sozusagen gehören natürlich Reflexionsprozesse und kognitive Verarbeitungsprozesse notwendig dazu. Und es gibt Resonanzen, die sozusagen nur kognitiv ausgelöst werden. Das ist mir wichtig in der Diskussion mit den Phänomenologen. Wenn sie eine Idee hören, ja, dann ist es nicht primär leiblich. Sie müssen sie zwar hören, das heißt, der Leib ist beteiligt, aber es ist eigentlich ein kognitiver Prozess. Und sie brauchen jetzt das, was sie Ich nennen, um mit einer eigenen Stimme antworten zu können. Ja, sie lassen sich berühren von einer Idee oder einer Melodie oder auch von einem anderen Menschen. Das finde ich, ich glaube ehrlich gesagt, auch da im Blick auf Flüchtlingsprobleme, ist, dass das dann so dichotom genannt wird. Ja, aber wenn die alle herkommen, dann haben wir ja nichts mehr zu sagen. Das ist eigentlich eine geringe Selbstwirksamkeitserwartung, die vielleicht auch auf realen politischen Erfahrung beruht. Ja, wir haben eben Welt nicht mehr, wir können sie uns nicht anverwandeln, aber die Idee ist, es ist ein Prozess, bei dem ich mich, ich muss offen genug sein, Sie haben das Tiersein genannt, ich muss offen genug sein, um mich noch berühren zu lassen. Wenn ich so stark ich bin, dass ich nur noch weiß, was ich will und das gegen alle durchsetze, bin ich nicht mehr resonanzfähig. Aber wenn ich so offen bin, dass ich mich von allem berühren und affizieren lasse, dann fehlt mir die Selbstwirksamkeit als die antwortende eigene Stimme. Deshalb will ich wirklich sagen, eine Resonanzbeziehung ist eine, bei der ich offen genug bin, um mich berühren und dann auch transformieren zu lassen. Übrigens ist das in der Akustik so, wenn Sie zwei Instrumente haben, Geige und Gitarre oder so, die müssen offen genug sein, um in Schwingung zu geraten, aber geschlossen genug, um selber tönen zu können, zurücktönen zu können. Deshalb würde ich sagen, Sie haben die beiden Probleme richtig erkannt, mit dem Narzissmus oder dem Tier. Es kommt genau auf die Balance an. Und damit diese Balance gelingt, das hängt dann auch wieder von sozialen Bedingungen ab.
Die erste Frage von mir wurde jetzt schon angesprochen, das wäre die nach dem Konstruktivismus gewesen. Also gerade die Frage, was können wir überhaupt über die Welt sagen im Sinne von Maturana? Deswegen möchte ich direkt zu meiner zweiten Frage kommen, und es ist sehr, sehr spannend zu sehen, wie Sie eben von Ihrem ersten Beschleunigungsbuch jetzt zu der Resonanz gekommen sind. Ich finde aber, das knarzt an einigen Stellen ganz gehörig. Und zwar, wenn man sich anschaut, das Streben nach mehr Welt als das dominante Paradigma der Moderne zu definieren, kommt man genau an diese Schwierigkeit des modernen Begriffes, nämlich, dass es nicht das einzige Paradigma ist, sondern dass man das durchaus differenzieren muss. Simples Beispiel, in der derzeitigen Debatte um Geflüchtete gibt es Menschen, die sagen, wir wollen weniger Geflüchtete, wir wollen ein weniger an Welt. Und das ist jetzt ein Beispiel, was man sagen könnte. Das nächste wäre ein Beispiel, Sie hatten auf einer Folie die Transformation angeführt. Ich glaube, das ist ein zentraler Begriff, dass es nicht unbedingt ein Mehr, sondern ein Anders sein kann. Auch Wissenschaft würde ich nicht begreifen als ein additives Aufeinanderstapeln von Dingen. Das ist für mich keine Wissenschaft. Das ist W-Strich ist keine Wissenschaft, was bei rauskommt. Sondern es ist genau dieses andere Sehen.
Ich habe eine Frage. Und zwar, kann Ihrer Meinung nach das Leben, die Welt und überhaupt alles überhaupt noch gelingen, wenn wir alle ein Maximum an Resonanz erreichen? Also so utopischerweise irgendwie alle die perfekte Resonanz miteinander erreichen. Könnten wir dann hier um 19:30 sitzen? Wären wir nicht alle vielleicht irgendwo in der U-Bahn oder sonst wo hängen geblieben und würden miteinander in Resonanz treten, schwingen, keine Ahnung. Also.
Ja, danke für den dynamischen Vortrag. Ich mag auch das schnelle Reden gerne. Ich habe eine feministische Rückfrage, und zwar vieles von dem, was Sie ausgeführt haben, resoniert bei mir mit Begriffen aus feministischen Debatten um Care-Arbeit, um Fürsorgearbeit, Verwiesenheit, Offenheit, Vielstimmigkeit. All das sind ja Konzepte, die wir seit 40 Jahren hoch und runter diskutieren. Und wo ist jetzt der Unterschied und warum spielt Geschlecht gar keine Rolle? Ich denke, gerade Fürsorge ist doch eine wichtige Dimension von Resonieren, also sich einlassen können. Und all das braucht ja ein durchlässiges Sein. Und ich verstehe nicht so ganz, warum Sie da manche vielleicht historisch wichtige Gewordenheiten aus der feministischen Debatte heute ausgeklammert haben.
Also die Frage ist berechtigt, wenn Sie den heutigen Vortrag meinen, wenn Sie das Buch oder die Resonanztheorie überhaupt meinen, dann glaube ich, kann ich Ihnen sehr weit entgegenkommen, weil ich finde, dass Sie völlig recht haben. Und da habe ich das auch versucht, wahrscheinlich nicht genug versucht, weil feministische Theorien ist nicht mein Hauptarbeitsfeld, aber ich finde, dass Sie da einen ganz wichtigen Punkt haben, der völlig richtig ist. Es gibt bei mir ein Kapitel in dem Buch, das heißt, ist Resonanz katholisch, weiblich, jung. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen provokant, also klingt bestimmt provokant. Aber ich finde, Sie haben völlig recht, Sie haben gesagt, Care-Work zum Beispiel, aber es ist nicht nur das, also Fürsorgearbeit. Es ist tatsächlich so, finde ich, dass in unserer kulturellen Konnotation von Weiblichkeit, ja, ich sage nicht in den Genen oder in der Biologie oder sonst wo, da denke ich, sind wir uns völlig einig, das Weibliche als das Resonante konnotiert wird. Das ist wirklich interessant. Also ich habe jetzt heute auf Resonanz fokussiert, aber nach meiner Auffassung oder nach meiner Theorie gibt es verschiedene Formen der Bezugnahme auf Welt. Natürlich auch instrumentelle Weltverhältnisse, verdinglichende Weltverhältnisse und repulsive und indifferente. Aber das interessante Blick aufs Geschlechterverhältnis ist, dass wir uns das weibliche Weltverhältnis denken, ja, kulturell konnotieren, als ein resonantes. Ja, das sieht man irgendwie daran, dass man sagt, also Frauen haben ja viel mehr einen Sinn fürs Teilen und für die anderen Menschen, also alles, was mit Fürsorge zusammenhängt, fürs Erziehen übrigens auch, Erziehen und Pflege, als ganz zentral Resonanzgeschehen und eben nicht verdinglichendes Geschehen. Aber wir sagen auch, Frauen sind ja viel emotional. Ja. Und Frauen, die können viel besser auf ihren Körper hören oder so. Also es ist wirklich interessant. Und übrigens bei Männern ist gerade andersrum. Ja. Ein Mann weint nicht, ja, wäre das Paradebeispiel, der lässt sich nicht affizieren. Die kalte, verstandesmäßige, verstandesdominierte, instrumentelle Bezugnahme auf die Welt, das verstehen wir als das Männliche. Ja, bis in die Details übrigens, wenn man auf ein Geschlechterhabitus oder so etwas guckt. Deshalb will ich also nicht sagen, dass, also nicht das Biologisieren oder so, sondern in der kulturellen Konnotation ist es so, das Weibliche wird als das Resonante, das Männliche als das Verdingliche, der Instrumentelle verstanden und das Männliche dominiert. Und das dominante Weltverhältnis der Moderne, das Privilegierte, das Bezahlte, wenn Sie so wollen, ist das Verdingliche und das Männliche. Und genau das hat uns in das Desaster geritten, in dem wir uns jetzt befinden. Deshalb würde ich eigentlich sagen, das schreibe ich eigentlich auch, genau genommen würde das heißen, alles was sozusagen, also was als weiblich konnotiert ist, ist ganz eng an dem, was ich mit Resonanz meine. Und daher kommt auch die Überschneidung, die Sie beobachten, so ganz viel in diesen Diskurshorizont. Und ich finde es eben kein Zufall, dass Karen Barad, die ja auch aus dem Feminismus kommt, eigentlich eine Resonanztheorie der Physik geschrieben hat. Das finde ich ultra cool. Da will ich auch als nächstes da stärker darauf hingehen. Was Sie beschreiben, ist so eine Art von Resonanztotalitarismus. Also wenn wir, also ich glaube, also darauf habe ich eine Reihe von Dingen zu sagen. Das eine ist ja, dass ich sagen wollte, weil Sie haben völlig recht, man könnte erstmal sagen, okay, Rosa will halt was anderes maximieren. Ja? Wir maximieren dann nicht mehr Geld oder Ressourcen oder Weltreichweite, sondern Resonanz. Und, aber eigentlich arbeite ich ja im Jena Postwachstumskolleg und meine Idee war, kann ich nicht eine Definition gelingenden Lebens finden, eine überzeugende, die sich dieser Steigerungslogik entzieht. Und deshalb ist wirklich nicht nur deshalb dieses Moment der Unverfügbarkeit für meine Resonanztheorie von zentraler Bedeutung. Ich kann das nicht systematisch steigern. Ne? Wenn ich irgendwie versuche, mehr Resonanz zu realisieren, wahrscheinlich gibt es bald diese Handbücher, ja? Mehr Resonanz in der Familie, mehr Resonanz, mehr Erfolg im Berufsleben durch bessere Resonanz oder so. Diese Art von Verdinglichung wird nicht gelingen und man weiß auch nie, dadurch werden wir eigentlich Resonanz vernichten und das passiert auch. Aber es gibt noch ein konzeptuelles Problem. Das ist philosophisch halt wirklich schwierig, aber ich nenne das das Herzstück, das zentrale, mir wichtigste Kapitel heißt die Dialektik von Resonanz und Entfremdung. Und die legt irgendwie nahe, da versuche ich nahezulegen, warum es nicht sein kann, dass wir sozusagen permanent mit allem in Resonanz treten. Ja, schon mal, weil wir dann die eigene Stimme verlieren, aber auch, weil wir dann eben nicht mehr ein anderes als anderes hören und dadurch affiziert werden. Wir brauchen, also genau genommen, glaube ich, Leben kann nicht gelingen, indem wir versuchen, das könnte nur so eine Resonanzsimulation sein mit der Dauerresonanz. Es gibt sowohl konzeptuelle Hinderungsgründe, wir brauchen das Unverwandelnde, auch das Schweigen der anderen und vor allen Dingen das, was sich immer entzieht, um mit ihm in Resonanz treten zu können. Und wenn dieser Zustand passiert, den Sie meinen, ich würde schon in der U-Bahn aufgehalten, weil ich dauernd mit allem in Resonanz trete, dann haben Sie keine eigene Stimme mehr, auch keine Selbstwirksamkeitserfahrung mehr. Ja, das wäre ja der Moment des nur noch überwältigt werdens durch den anderen. Ich finde es übrigens auch interessant, Adornos Erfahrungsdiskussion ist wirklich die, er sagt, wir werden überwältigt, sogar überfallen, wir werden eigentlich ohnmächtig durch die Berührung von einem anderen. Da würde ich sagen, da hat er natürlich einen ganz starken Punkt gegen das Autonomiedenken. Ja, wenn wir immer denken, Autonomie ist das Entscheidende, dass ich mir selbst die Gesetze und die Prinzipien meines Handelns gebe, da würde ich sagen, das macht uns auch resonanzunfähig. Aber das nur überwältigt werden von allem in der U-Bahn und sonst wo, macht mich auch resonanzunfähig, weil ich da nicht mehr antworten kann. Ja, damit Sie antworten können, müssen Sie es gelegentlich auch mal in einen Vortrag schaffen, ja, vielleicht nicht in meinen, aber in irgendeinen. Deshalb würde ich sagen, dieses Horrorszenario ist nur ein Horrorszenario, das auf einem, wenn man einen Resonanzbegriff falsch interpretiert. Die Sache mit dem, es gibt in der Moderne auch andere Paradigmen, da haben Sie zwei genannt, also die Leute wollen weniger Flüchtlinge und nicht mehr, die wollen nicht mehr Welt, sondern weniger Welt. Ja, weil sie die andrängende Welt in Form von Flüchtlingen, dieses andere, nicht als einen Resonanzappell verstehen, sondern als eine Bedrohung. Ja, das ist ein repulsives Weltverhältnis und die Idee ist, glaube ich, auch wirklich, dann haben wir ja hier Pegida, dann haben wir ja hier bald überall nur noch Moscheen. Da sehen Sie sofort eigentlich, entweder passen die sich an mich an, wenn die hierher kommen, soll sich gefälligst anpassen, oder wenn es so viele sind, dass sie das nicht mehr tun, dann müssen wir in die Moschee gehen. Da sehen Sie sozusagen, die wollen Welt wirklich aussperren, weil die Erfahrung des Inkontakttretens mit einem anderen nur bedeuten kann, entweder dominieren wir die oder die uns sozusagen. Und die Idee eines, dass wir ja dann eine eigene Stimme haben, die wir damit in Beziehung setzen, die wird ausgeblendet. Ja, also die Welt, die wir uns da vom Leibe halten wollen, das stimmt natürlich, ist eine, die wir nicht in Reichweite bringen können. Die Sorge ist, dass wir diese Flüchtlinge, wenn sie kommen, eben nicht verfügbar machen, sondern dass sie uns verfügbar machen. Also deshalb glaube ich, das ist kein Gegenbeispiel, sondern im Gegenteil. Das zeigt, dass wir eine falsche Form von Beziehung haben in diesem Resonanz. Und übrigens, man sieht es, wenn einer sagt, wir haben hier genug Probleme, die Flüchtlinge sollen draußen bleiben. Ich finde das wirklich interessant, phänomenologisch sich das anzugucken. Das ist in der Geste Repulsion, bleib mir vom Leib, ich will nicht affiziert werden. Es ist in der Mimik, ja, ein Verschließen. Die Flüchtlinge sollen für sich selber. Gucken Sie sich Interviews an, wo Leute das sagen. Ja, die sind ja nicht alle böse oder doof. Aber man sieht wirklich, in sogar in der Stimme und in der Haltung, in der Körperhaltung und in der mentalen Haltung. Lass mir die Welt vom Leib halten. Ich will damit nicht in eine Art von Resonanz treten. Also man hat das Gefühl, das ist nicht sozusagen eine Welt, die ich mir verfügbar machen kann, potenziell als Resonanzfeld erschließen, sondern eine bedrohliche Welt, die ich wegblenden will. Und in der Wissenschaft, das glaube ich nicht völlig, wobei sie natürlich irgendwie recht haben. Aber darüber habe ich schon vor einiger Zeit mal einen Aufsatz geschrieben. Man kann irgendwie sagen, Wissenschaft will ja nicht mehr die Wahrheit erforschen, sondern nur immer was anderes. Also ist es schon so, dass die Wissenschaftler noch ziemlich lange gedacht haben, ich mache Physik, weil ich will wissen, wie die Welt wirklich aufgebaut ist. Ja? Oder Soziologie, weil ich wirklich wissen will, wie das mit der Gesellschaft aussieht. Weil ich will endlich mal wissen, was es wirklich mit unserem Leben auf sich hat. Und jetzt kann man sagen, nee, moderne Menschen machen das nicht mehr. Ja? Wenn sie fragen, wieso studierst du Soziologie oder Physik? Naja, ich will halt neue Fragen stellen, neue Antworten finden, neue Debatten machen oder so. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, kein einziger wäre zum Vortrag gegangen, bloß weil er mal was anderes hören will. Die Idee ist immer noch und die Hoffnung, dass in diesem anderen doch noch eine Facette für eine Wahrheit liegt, für eine Wirklichkeit, die ich bisher nicht gesehen habe. Also ich glaube nicht, dass wir ganz ohne den Gedanken auskommen, dass dieses Neue, was wir noch erforschen wollen, sozusagen einen Fortschritt in Sinne auf eine, eigentlich auf eine Vergrößerung der kognitiven Weltreichweite ist.
Ich hatte zwei Fragen zu Abgrenzungen von Resonanz zu anderen Alternativvorschlägen. Das war zum einen Authentizität. Sie haben erwähnt, dass Resonanz nicht mit Authentizität oder Eigentlichkeit oder etwas dergleichen gleichzusetzen ist. Ich wollte fragen, könnten Sie das Argument oder wiederholen oder vielleicht klar machen, warum, okay, wir haben diesen Unterschied, aber warum soll gerade dann die Resonanz und nicht die Eigentlichkeit das Eigentliche sein? Die andere Abgrenzung wäre bezüglich Anerkennung und, sagen wir mal, moralischen Theorien. Man könnte glauben, dass Resonanz nicht nur mehr als Anerkennung ist, sondern in bestimmten Momenten vielleicht dieser sogar widerspricht. Also was ist zum Beispiel mit dem Kinderschänder, der Resonanz im Sexakt mit dem Kind findet? Hier scheint keine Anerkennung wirklich stattzufinden, aber trotzdem scheinbar ein Resonanzphänomen.
Mir kam vorhin der Gedanke der Emergenz in Bezug auf Resonanz, weil es ja da diesen Konflikt gab zwischen Intersubjektivität und die Resonanz mit einem Objekt.
Ja.
Ja? Und da dachte ich, vielleicht wäre die Lösung, dass wir ja, wenn wir uns in der Welt verhalten, wir es ja mit emergenten Phänomenen zu tun haben, sprich System, also ein System Eigenschaften einnehmen kann, bestimmt durch Subsysteme, die andere Eigenschaften haben, die in keiner Weise auf die Eigenschaften des übergeordneten Systems, ja, hindeuten. Und dass da vielleicht die Lösung dieses Konflikts wäre, ja, dass eben durch die Emergenz eben auch ich mit der Interaktion des Objektes daraus quasi was Neues entsteht, was eben Resonanz ermöglicht, obwohl es eigentlich nur ein Objekt ist und, ja, kein Subjekt. Also das kam mir so in den Sinn und vielleicht, ob Sie das auch so, ja, sehen könnten.
Also ja, vielen Dank nochmal, also der Hinweis mit der Emergenz. Also ich bin nicht ganz sicher, ob es sozusagen Ihr Gedanke ist, aber ich sehe da wirklich ein Potenzial drin. Auch nochmal jetzt als Antwort auf Peter Seeler, wo es wirklich dieses Problem gibt, was ist mit dem Berg oder mit dem gegenteiligen Objekt, wenn Sie jetzt hartgesottener Materialist und Realist sind. Würden Sie sagen, da emergiert irgendwie nichts, ja, der Stein bleibt der Stein. Ich kann, das ist dann so, weil die Frage ist dann eigentlich, ist Resonanz ontologisch zwischen mir und dem Stein oder nur psychologisch in mir eigentlich? Ja? Und Emergenz wäre irgendwie, vielleicht entsteht da was dazwischen und das würde ich auch sagen. Das sagt übrigens auch Taylor und Barat. Die Frage ist, wie ich das darstelle. Und ich will, aber eins scheint mir völlig klar und das muss sogar Peter Seeler einräumen. Der Witz ist, was der Berg an sich ist, wissen wir nicht. Das würde eigentlich jeder sagen, mindestens philosophisch seit Kant. Ich weiß es nicht, sondern der Berg ist immer ein von mir Erfahrener. Und auf der Ebene emergiert natürlich etwas. Übrigens, das gilt immer. Also ich habe es wirklich mal mit dem Berg, finde ich, ich habe mir schon einen abgebrochen an dieser Frage. Also die Frage ist, es gibt zum Beispiel einen Berg, wenn ich bei mir im Schwarzwald aus dem Fenster gucke, steht da der Sentis. Ja, das ist der einzige Berg, den ich so richtig schön sehe. Und deshalb ist er irgendwie mein Lieblingsberg. Und dann habe ich mich schon oft gefragt, weil ich gucke dann immer morgens oder auch abends, ob er da ist und mir zuwinkt. Und dann habe ich gedacht, okay, also das Ding ist ein toter Steinhaufen. Ja, du bildest dir da was ein, logischerweise. So, das Problem ist natürlich, in dem Moment, wo ich mal auf dem Steinhaufen, erstens ist gar nicht klar, was der Steinhaufen ist, weil du kannst bei so einem Berg gar nicht sagen, wo der anfängt und aufhört. Ja, also Sentis als Berg ist eindeutig eine Projektion allenfalls, weil wo der anfängt und aufhört, kann ich nicht sagen. Und ob das jetzt nur Steine ist, ob das Wetter oder so mit dazugehört, ist schon ganz schwierig. Aber was klar ist, ist, dass in dem Moment, wo ich da mal draufgehe oder nachgucke, und ehrlich gesagt jedes Mal, wenn ich draufgehe, ist er für mich was anderes. Der Sentis, mit dem ich dann morgens oder abends in Beziehung trete, ist ein anderer, wenn ich mit ihm mal in Resonanz war, weil ich zum Beispiel draufgestiegen bin. Und mir hat tatsächlich mal ein Journalist, mit dem ich diese Frage auch diskutiert habe, der hat gesagt, er hat sich jetzt die Resonanztheorie anverwandelt oder hat das Buch gelesen oder so. Und es hätte echt mit ihm resoniert. Und da habe ich auch gedacht, ja, das Buch hat sich dadurch aber nicht verändert. Und dann hat er gesagt, ja, aber die Resonanztheorie schon, weil ich vertrete die jetzt zum Beispiel für meine Hörer oder so, war glaube ich ein Rundfunkjournalist, oder ich erzähle sie meiner Freundin und das, was ich der da erzähle, ist was anderes wie das, was ich intendiert habe. Und dann habe ich gedacht, ja klar, hat er recht. Und wenn ich dann wiederum das höre, was er aus der Resonanztheorie macht, ist auch meine eigene Konzeption dessen, was Resonanz heißen könnte, ein bisschen eine andere. Und in dieser Sinne, in der Dimension der Beziehung zu den Dingen emergiert permanent neuer Sinn oder Neues. Also insofern kann ich dem durchaus was abgewinnen. Die beiden anderen Fragen, also... Ich würde tatsächlich sagen, Resonanz ist nicht nur mehr als Anerkennung, also weil es halt auch Ding oder das Umgreifende sozusagen bestimmt, sondern es ist sogar noch im sozialen Geschehen was anderes. Ja, also ob wir miteinander in Resonanz treten zum Beispiel, ist was anderes, als ob wir uns anerkennen. Ja, Sie mögen mich wertschätzen oder ich Sie. Das ist irgendwie sozusagen, das ist eigentlich dann bei mir und bei Ihnen. Aber Resonanz ist das, was zwischen uns als dynamisches Aufscheinen entsteht eigentlich und eine transformative Wirkung enthält. Und zum Beispiel, man sieht die Differenz auch darin, dass der Hornet sagt, man kann um Anerkennung kämpfen. Kampf um Anerkennung heißt sein Buch. Um Resonanz können sie irgendwie nicht kämpfen. Ja, wir können uns darum bemühen, aber ich kann sie nicht erzwingen in irgendeiner Form. Also würde ich sagen, das ist schon was anderes. Aber die Frage ist jetzt wirklich, kann ich nicht Resonanz in der kann ich nicht sowas wie Resonanz erfahren durch Verdinglichung, ja? Also irgendwelche Gewaltausübungen oder sexuelle Geschichten oder so, wo das andere wirklich verdinglicht wird. Das ist nicht leicht zu sagen. Also meine Intuition ist tatsächlich, mit einem anderen Menschen in Kontakt zu treten, mit seinen Augen und seiner Stimme und eigentlich auch seiner Körperlichkeit, ist sowas wie ein Resonanzappell. Ja, ich glaube wirklich, wenn Menschen sich in die Augen blicken, emergiert daraus, da würde ich auch emergent sagen, sowas wie ein Resonanzsinn, übrigens auch eine adornische Intuition. Ja, und ihnen jetzt eine reinzuhauen in dieser Situation, ist extreme Verdinglichung, ist eigentlich eine Resonanzbeschädigung. Und ich glaube, die hängt mit einer Art von Selbstbeschädigung zusammen. Ich habe das versucht, mit Ferdinand Suter Lüthi zu beschreiben, der Gewaltphänomene angeguckt hat, weil es gibt noch ein konzeptuelles Problem, ob man nicht sowas negative Resonanz nennen kann. Und das Interessante ist, dass Suter Lüthi sagt, der hat eine ganze Reihe von, ist ein Soziologe aus Frankfurt, von jugendlichen Gewalttätern untersucht, also die gewalttätig geworden sind. Und er hat gesagt, eigentlich kann er biografisch bei allen von denen zeigen, dass da an der Wurzel oder halt biografisch Erfahrungen extremer Ohnmacht lagen, dass sie entweder selber verletzt wurden oder mit ansehen mussten, wie naheliegende Menschen verletzt oder massiv missachtet wurden. Und da fehlt es halt an Selbstwirksamkeit. Ja? Sie konnten nicht antworten, sie konnten nichts tun. Ja? Sie hatten eigentlich keine eigene Stimme in diesem Sinne. Und dann machen sie irgendwann die Erfahrung, er nennt es epiphanische Momente, ich muss nicht das Opfer sein, ich kann selber sozusagen aktiv sein. Ich mache extreme Selbstwirksamkeit, indem ich dem anderen aufzwinge, wann er wie schreit. Und ich glaube, das ist eben in beidem Sinne nicht die Selbstwirksamkeitserfahrung der Resonanz, wo ich die eigene Stimme mit einer anderen Stimme in Beziehung setze, sondern wo ich feststelle, ich kann dich zum Schreien bringen. Das ist aber eigentlich, ich nenne es Entfremdungsresonanz. Ich erfahre meine eigene Entfremdung, der fehlenden Selbstwirksamkeit, dadurch, dass ich sie in die gleiche Lage bringe. Es stellt aber keine Resonanzbeziehung zwischen uns her. Deshalb glaube ich tatsächlich, diese Form von Erfahrung kann Lust sein, also definitiv, aber nicht eine Resonanzerfahrung. Ja, deshalb versuche ich das konzeptuell dazu unterscheiden. Und die Sache mit der Eigentlichkeit, also Eigentlichkeit, die Frage wäre, wie sich Eigentlichkeit zu Authentizität verhält. Ich würde jetzt aber erstmal sagen, ich lese sie ähnlich. Das Authentische ist irgendwie das Eigentliche. Und da sehen Sie ziemlich schnell, wo das Problem liegt. Also ich hatte in meinem Taylor-Buch habe ich es über Authentizität versucht. Da wollte ich irgendwie sagen, Menschen müssen authentisch sein können, um sowas wie eine stabile Identität zu finden. So, und dann habe ich von allen Seiten her ordentlich Feuer gekriegt, einschließlich von feministischer her, weil Identitätstheorien immer sowas wie, dann darf man sich nicht ändern und dann ist man irgendwie festgeschrieben, ne? Und dann muss ich eben so sein, wie ich immer war. Und tatsächlich würde ich sagen, die interessantesten Resonanzerlebnisse sind solche, wo ich eben nicht dem authentischen eigentlich oder eigenen, sondern einem ganz anderen begegne und jetzt ist der entscheidende Punkt eben und mich verändere. Ich muss nicht mehr meine Eigentlichkeit in irgendeinem Sinne bewahren, um in Resonanz treten zu können. Ich würde sogar sagen, das Ergebnis von Resonanz ist eben, dass ich danach ein anderer bin. Und da wird Authentizität, Eigentlichkeit und Identität schwierig. Also es ist nicht das Erfahren der Bestätigung dessen, was ich schon immer war, sondern es ist eigentlich diese Art von Begegnung, die mich lebendig hält. Ich würde sagen, in Lebendigkeit liegt dieser Funke, dieser Moment von Transformation. Und das geht mit Identitäts- und Authentizitätstheorien relativ schlecht. Wobei ich trotzdem sagen würde, dass ich glaube, diese Sehnsucht nach Authentizität ist natürlich schon die Sehnsucht, eine eigene Stimme zu haben, die ich nicht verstellen muss sozusagen und auch auch ein Verhältnis zu haben, ein unverfälschtes Verhältnis haben zu können mit einem begegnenden anderen. Ja, da ist natürlich also ganz viel von dieser Authentizitätssehnsucht und von dem Diskurs ist ganz nahe an dem Resonanzdiskurs. Das ist eigentlich nur eine Nuance, die die beiden da unterscheidet.
Sagt der Soziologe abschließend in der Diskussion nach seinem Vortrag mit dem Titel Resonanz, eine Soziologie des guten Lebens. Diesen Vortrag findet ihr natürlich, wie alle anderen Hörsäle auch, auf www.deutschlandfunknova.de. Und damit sagt Katja Weber, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.